Hallo ihr. Hallo Freunde. Ich freue mich sehr, heute hier zu stehen und mit uns anfangen zu dürfen in unserer Predigtreihe Fasziniert von Jesus. Und ich möchte anfangen, indem ich kurz bete. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns begegnest. Ich bete, dass du meine Worte klar machst und das in unseren Herzen tun willst, was du tust. Mach uns offen, mach uns bereit, fasziniert zu werden von dir. Amen. Heute geht es um einen Mann, der keine Reichtümer besaß, der keine Armee hinter sich hatte, der nie einer politischen Partei beigetreten ist, noch nicht mal in die Schule gegangen ist vielleicht. Ein Mann ohne Instagram, ein Mann ohne Privilegien und doch wurde sein Name weltbekannt. 2000 Jahre später sprechen wir noch von ihm. Seine Worte, die er gesprochen hat, die sind so durch die Jahrhunderte gehallt. Seine Botschaft hat Imperien erschüttert, Nationen haben sich geformt und das Denken der Menschheit hat er verändert. Er wurde verfolgt, er wurde gefoltert, er wurde hingerichtet, doch anstatt in Vergessenheit zu geraten, hat er mehr Einfluss bekommen. Ja, Könige, Herrscher haben sich auf ihn berufen, Revolutionäre wurden von ihm inspiriert, Millionen Menschen gaben ihr Leben für seinen Glauben. Er trat ohne Waffen auf und besiegte dennoch die mächtigsten Reiche. Er sprach von Liebe und Hoffnung und veränderte das Schicksal der Welt. Also das muss ein inspirierender Mensch gewesen sein. Heute geht es um Jesus und ich habe die Ehre, als erstes euch von Jesus zu erzählen, was mich an ihm inspiriert. Und das ist ein Aspekt, es gibt sicher noch viele andere. Und das Schöne ist, dass wir in den nächsten Wochen ganz viele verschiedene Prediger und Predigerinnen hier haben, die euch erzählen, was sie inspiriert. Und ich möchte mit einem Bibeltext starten, der sehr bekannt ist. Wenn jemand eine Bibel hat, darf er sie aufschlagen. Ihr dürft es sonst hier vorne mitlesen, und zwar in Lukas 7. Und damit ich nicht alles alleine vorlesen muss, und weil ich ein bisschen verschnupft bin, liest die Doro das vor. Und ihr dürft mal der Doro lauschen und euch inspirieren lassen.
Jesu Salbung durch eine Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn hier anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hier hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden.
Danke, Doro. Zwei Menschen, die eine Begegnung mit Jesus haben. Zwei sehr unterschiedliche Menschen. Wir haben zum einen den Pharisäer, der heißt Simon. Ein Pharisäer ist jemand, der sich sein ganzes Leben danach ausrichtet, Gott zu gefallen. Und das macht er, indem er alle Gebote, die im Alten Testament geschrieben stehen, dass er die peinlichst genau befolgt. Und noch mehr, die Pharisäer haben sich meistens noch mehr Gebote aufgeladen, um zu sagen, wir wollen auf jeden Fall Gott gefallen. Und dann eine Frau, eine Sünderin. Sie muss bekannt gewesen sein. Denn der Pharisäer kannte sie. Irgendwie kannte man sie. Vielleicht kannte Jesus sie auch, wir wissen es nicht. Und diese Leute haben eine Begegnung mit Jesus. Und wir fangen mal an, indem wir ein bisschen genauer in diesen Text hineinschauen. Es ist ganz interessant, denn Jesus wird eingeladen zum Essen bei einem Pharisäer. Zwei Kapitel vorher wird Jesus noch von den Pharisäern selbst als Fresser und Weinsäufer beschuldigt. Und jetzt wird er zum Essen eingeladen. Aber das stört ihn irgendwie nicht. Er lässt sich einladen und kommt. Dieser Pharisäer ist vielleicht einfach neugierig und wollte gucken, stimmt das? Ist Jesus so ein Fresser und Weinsäufer? Wir wissen es nicht. Und sie sitzen dort bei einem guten Gastmahl. Es ist wahrscheinlich kein einfaches Abendessen, sondern schon etwas Gutes. Der Pharisäer ist sicher nicht alleine. Da sind noch andere Leute, andere wichtige Leute mit dabei. Und sie essen zusammen. Und Jesus ist bei ihnen. Simon hat alles vorbereitet, gutes Essen. Und wie es der Brauch war, hat er sich vorher gebadet, gereinigt und auch sich selbst gesalbt. Er möchte ja rein zum Essen kommen. Plötzlich kommt eine Frau, irgendwie aus dem Hintergrund, und sie erscheint bei Jesus. Sie kommt zu seinen Füßen, ist die Frage, saß Jesus, lag Jesus? Und sie hat angefangen zu weinen und seine Füße mit Tränen benetzt. Ich finde es so spannend zu überlegen, wenn sie mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat, wie viel muss sie geweint haben? Wie viele Tränen müssen da geflossen sein, dass sie mit ihren Haaren seine Füße abtrocknen konnte? Und spannend ist, dass diese Frau sonst überhaupt keine Beschreibung bekommt, außer die Sünderin. Am Anfang habe ich gegoogelt, Jesus und die Prostituierte. Und dann kam dieser Text und dann habe ich mich gewundert, eigentlich wird nie erzählt, dass sie eine Prostituierte ist. Es geht um Jesus und die Sünderin. Es geht nicht um eine Prostituierte. Vielleicht war sie auch eine stadtbekannte Diebin oder eine Lügnerin. Wir wissen, dass man sie kennt. Und wir wissen, dass es eine Sünderin ist. Aber wir wissen nicht, wie sie heißt und sie hat noch nicht mal ein Wort gesagt in diesem Text. Das ist ziemlich spannend. Es ist so, als könnte man sie gut ersetzen mit jemandem anders. Eine Sünderin. Jetzt die Frage, warum habe ich diese Bibelstelle ausgewählt? Was fasziniert mich an Jesus an dieser Bibelstelle? Und ich glaube, dass hier das Herz von Jesus ein bisschen offenbar wird. Und das Herz von Jesus, das liebe ich und das möchte ich euch zeigen. Ich glaube, Jesus ist in dieser Bibelstelle und Jesus an sich ist unglaublich demütig. Und das liebe ich an Jesus. Ich finde, diese Vorstellung ist so unglaublich, wenn man sich vorstellt, Gott, Jesus, der bei der Schöpfung der Welt mit dabei war, der alle Zeiten überdauert hat, der beschließt, auf die Erde zu kommen als Mensch. Ich glaube, viele von uns kennen die Stelle aus Philipper 2, da steht, obwohl er Gott gleich war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, nahm eine niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Sich vorzustellen, dass Jesus so demütig ist, zu sagen, okay, ich war Gott und ich gebe das auf und ich werde Mensch. Diese Vorstellung ist für uns manchmal unglaublich. Aber es geht noch weiter. Jesus sagt nicht einfach nur, okay, ich bin demütig und ich werde Mensch. Nein, Jesus wird sogar noch ein Mensch, der nicht irgendwie ein König war. Jesus ist so demütig, dass er als Mensch auftritt, der ganz normal ist und gleichzeitig alle Regeln dieses normalen Menschen durchbricht. Wenn er in einem normalen Stand gewesen wäre, dann würde er vielleicht mit diesen Leuten essen, aber dann würde er sich nicht die Füße waschen lassen von dieser Sünderin. Warum, werden wir gleich sehen. Ich finde es beeindruckend, dass Jesus so demütig ist, dass er nicht nur von Gott zum Mensch wird, sondern zu dem niedrigsten Menschen sich runterklettert, den es in der damaligen Gesellschaft gab. Jesus hat die Klassen der Gesellschaft durchbrochen und sich, und das lesen wir in vielen anderen Berichten, besonders mit den Menschen abgegeben, die besonders arm waren, die besonders ausgegrenzt waren oder die Menschen, die schon an der Straßenecke lagen, weil sie nicht mehr gehen konnten, weil sie kein Haus hatten. Und mit solchen Menschen hat Jesus sich abgegeben. Jetzt ist die Frage, hat das noch was mit demütig zu tun? Wenn wir an demütig denken, dann denken wir, jemand ist demütig, wenn er auf seinen Nachtisch verzichtet. Jemand ist demütig, wenn er den anderen im Supermarkt den Vortritt an der Kasse lässt. Jemand ist demütig, wenn er jemanden anders für etwas dankt, was vielleicht gar nicht so viel Dank bedarf. Dann bist du demütig. Du bist demütig, wenn du Geld spendest oder wenn du eine Aufgabe machst, die niemand sieht und für den man generell keinen Dank bekommt. Dann ist man demütig. Hier gibt es viele demütige Menschen. Aber ich glaube, Jesus hat diese Skala von Demut komplett überschritten. Wenn das, was ich gerade erzählt habe, 100% Demut ist, dann ist Jesus bei sehr, sehr viel mehr als 100%. Und das finde ich unglaublich beeindruckend und faszinierend. Das lässt sich bei Jesus an verschiedenen Punkten ablesen. Wenn wir in den Bibeltext reinschauen, dann sieht man das an seiner Haltung und an seiner Handlung. Das Besondere hierbei ist nämlich, dass Jesus sich von dieser Sünderin berühren lässt. Natürlich ist Berührung jetzt erstmal irgendwie, okay, das ist schon was Besonderes, was Intimes, aber ich glaube, wir vergessen eine Perspektive, die damals sehr, sehr viel mehr galt als heutzutage. Und zwar, wenn du von dieser Frau berührt wirst, dann bist du unrein. Simon der Pharisäer hätte sich niemals von dieser Frau berühren lassen, weil er wusste, diese Frau ist unrein, diese Frau ist eine Sünderin. Sobald ich diese Frau berühre, werde ich selbst unrein. Und Jesus war das egal. Jesus hat das einfach geschehen lassen und es hat ihn nicht abgeschreckt. Jesus hat die Frau verteidigt, hat sich zu ihr runtergebückt und sich mit ihr auf eine Stufe gestellt. Und das ist noch viel, viel mehr Demut. Sich berühren zu lassen von den Menschen, die ganz unten stehen. Und bei Jesus sehen wir sogar, dass er das wollte, weil wir es an anderen Stellen lesen. Jesus berührt freiwillig die Menschen, die krank sind, die arm sind, die schwach sind. Jesus hat keine Angst vor Leprakranken, er hat sie berührt. Jesus hat Menschen die Hand gereicht. Jesus hat Menschen in den Arm genommen. Ich glaube, Jesus ist so ein Umarmer-Typ. Und okay, stell dir, also Jesus, dieser Umarmer-Typ, das können wir uns gut vorstellen, aber diese Vorstellung, dass dieser Umarmer-Typ gleichzeitig Gott ist, der nur gesagt hat, ich komme vom Himmel runter und ich werde ein Mensch, um dir die Hand zu reichen, um mich berühren zu lassen, das ist krasse Demut. Und das fasziniert mich. Jesus berührt Menschen nicht so, wie ich eine Nacktschnecke berühren würde. Oder vielleicht wie du. Wenn ich einem Kind sagen würde, berühre mal die Nacktschnecke, würde es ungefähr so aussehen. Jesus würde das nicht machen mit uns Menschen. Jesus steht da und sobald wir einen Schritt auf ihn zumachen, kommt er uns schon entgegen und fasst uns so richtig an. Und dass wir das dürfen bei einem Gott, der so heilig ist, der so mächtig ist und der so rein ist, das beeindruckt und fasziniert mich, dass wir das dürfen. Und das Lustige ist, dass Jesus etwas umkehrt, was damals in der jüdischen Tradition ganz üblich war. Du berührst etwas unrein, du wirst auch unrein. Bei Jesus ist es umgekehrt. Wenn Jesus etwas Unreines berührt, dann wird nicht das wird nicht er unrein, sondern wird das Unreine rein. Fand ich irgendwie lustig, als ich das gelesen habe und dachte mir, ja, so ist es. Jesus möchte uns begegnen, da wo wir ganz unten sind. Okay, Punkt 1, Jesus ist unglaublich demütig. Punkt 2, den ich habe, ist, ich glaube, Jesus ist unglaublich sanftmütig. Sanftmütig ist ein spannendes Wort. Die Frau wäscht Jesus die Füße. Und in diesem Moment reagiert der Pharisäer in seinem Kopf. Wir lesen, er denkt, boah, wenn du wüsstest, wenn du ein Prophet wärst, dann würdest du erkennen, dass es eine Sünderin ist und dass man das nicht macht. Und Jesus, der antwortet darauf, obwohl der andere das nur gedacht hat. Und man erkennt, okay, vielleicht ist Jesus ein Prophet, aber Jesus reagiert vielleicht anders, als wir uns das vorgestellt haben. Jesus reagiert mit unglaublicher Sanftmut. Und Sanftmut ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, die wenigsten von uns wissen, was Sanftmut heutzutage ist. Ich habe mal ChatGPT eine Internetseite gefragt, mir Beispiele zu geben, was Sanftmut ist. Und hier sind drei Beispiele. Sanftmut. Eine mitfühlende Krankenschwester. Sie kümmert sich um einen ungeduldigen Patienten, der immer wieder über seine Schmerzen klagt. Statt sich aufzuregen, hört sie ihm zu, spricht beruhigend und tut ihr Bestes, um ihm zu helfen. Beispiel 2. Eine hilfsbereite ältere Dame. Im Supermarkt sieht sie eine gestresste Mutter mit einem weinenden Kind. Statt genervt zu sein, schenkt sie der Mutter ein verständnisvolles Lächeln und hilft ihr, etwas aus dem Regal zu nehmen. Beispiel 3. Sanftmut, ein liebevoller Lehrer. Ein Lehrer erklärt einem Schüler zum wiederholten Mal eine schwierige Aufgabe, ohne die Geduld zu verlieren. Er bleibt ruhig, freundlich und ermutigt ihn weiter. Sanftmut bedeutet, respektvoll zu sein, empathisch darauf zu achten, wie es dem anderen geht und einen Konflikt ohne Wut und Feindseligkeit zu führen. Sanftmut geht auf den anderen ein, ist freundlich und kann Kraft und Güte miteinander verbinden. Wenn ich das so lese, denke ich mir, ja, Sanftmut ist was, was wir heutzutage, vielleicht gerade heute, ganz bewusst mehr bräuchten. Und ich glaube, das ist, was Jesus hier tut. Jesus reagiert mit solcher Sanftmut auf Simon und auf eine sündige Frau. Eigentlich hat Jesus gerade einen Konflikt mit diesem Pharisäer, weil der Pharisäer es nicht checkt, was gerade passiert. Und er will ihm widersprechen. Das könnte er jetzt tun, einfach sagen, bist du eigentlich bescheuert? Warum erkennst du es nicht? Jesus reagiert nicht so. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und Jesus erklärt, diese Frau, die zeigt gerade die Liebe zu mir auf einer ganz besonderen Art und Weise. Sie wäscht mir die Füße. Du, lieber Simon, du hast vielleicht diese große Liebe für mich gerade nicht. Du hast mich zwar empfangen, du hast mich aufgenommen, aber du hast nicht so viel Liebe für mich, weil du hast mir nicht die Füße gewaschen. Du hast mir auch nicht meine Füße gesalbt. Spannend ist, dass es eigentlich üblich gewesen wäre für den Pharisäer als der Gastgeber, dass er Jesus die Füße hätte waschen sollen und auch seine Füße salben sollen. Hat er aber nicht gemacht. Und Jesus sagt, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dieses Gleichnis von den zwei Schuldnern kann man auf zwei Arten falsch verstehen. Und deswegen möchte ich es kurz erklären. Ich glaube, auf der einen Seite, ich habe mal etwas mitgebracht, um es zu erklären. Auf der einen Seite könnte man denken, ich muss erst... Ich muss erst ganz viel Füße salben und ich muss ganz viel lieb haben, dann bekomme ich meine Schuld vergeben. Das könnte man denken, aber ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist tatsächlich genau andersrum. Ich glaube, die Frau hat verstanden, Jesus möchte ihr ihre Sünden wegnehmen. Und deswegen hat sie erkannt und in diesem Prozess hat sie erkannt, hey, Gott liebt mich. Und sie fängt an, seine Füße zu waschen. Der Schuldner bekommt etwas vergeben. Und dann ist er glücklich und fängt an zu lieben. Und deswegen steht am Ende auch, wem wenig vergeben worden ist, der liebt wenig. Auf der anderen Seite könnte man denken, ich muss erst richtig, richtig viel Blödsinn in meinem Leben gebaut haben. Richtig, richtig viel. Und dann kriege ich auch richtig viel Vergebung und dann wird das hier größer. Ich muss erst richtig viel, richtig tief in die Scheiße reingetreten sein und dann wird die Vergebung für mich größer und dann bekomme ich mehr Liebe. Auch das, glaube ich, ist falsch. Ich glaube nicht, dass das hier voneinander abhängig ist. Aber ich glaube, dass wir mehr Liebe selbst empfinden, wenn wir das hier mehr erkennen. Wenn wir erkennen, ich bin jemand, der das hier ganz schön dringend braucht. Ich brauche diese Vergebung ganz schön doll, denn ich bin ein Sünder. Je mehr ich erkenne, dass ich Jesus in meinem Leben brauche, desto größer wird diese Liebe, die ich empfangen kann. Und ich glaube, das ist das, was Simon in diesem Moment nicht checkt. Simons Blick ist auf sich gerichtet. Simon schaut sich an, sein Leben und sagt, oh, also ich bin ein Pharisäer, ich habe schon sehr viel Gutes gemacht und okay, ich habe vor 2 Wochen vielleicht auch mal was Schlechtes gemacht. Ich war mal da, da war ich unrein, da habe ich was Falsches gegessen oder was Falsches berührt. Aber ganz ehrlich, ich brauche nur ein bisschen Vergebung. Sie braucht richtig viel Vergebung. Und er hat seinen Blick auf sich gerichtet. Die Frau dagegen, die hat ihren Blick auf Jesus gerichtet. Und die hat erkannt, dieser Mann ist so anders, ist so rein und mich trennt so viel von ihm. Und trotzdem kommt er mir nahe. Und das macht er nicht mit so einem Zeigefinger, der auf mich zeigt und sagt, du bist ein Sünder, sondern das sagt er ganz sanft. Sanftmütig. Und ich gebe zu, dass ich ganz oft ähnlich denke wie der Pharisäer. Ich schaue mein Leben an und denke, oh, ja, Bene, ganz ehrlich, 90% kriegst du in deinem Leben eigentlich ganz gut hin. Vielleicht sogar 95%, wenn du eine richtig gute Woche hast. Vielleicht denkst du auch so. Und gleichzeitig frage ich mich, irgendwie ist der Egoismus in meinem Leben, der Wunsch, dass ich mich selbst verwirklichen muss, ja, hier so ein paar Notlügen, ich bin schon auf dem Weg, aber ich bin noch nicht aufgestanden, so mein Stolz, dass ich meine Fehler, ja, dass ich habe einen Fehler gemacht, aber der ist jetzt auch nicht so groß und die anderen haben auch Fehler gemacht, den möchte ich auch in mir, also der ist auch irgendwie da und es sind alles Dinge, die irgendwie alltäglich geworden sind. Ich hänge an meinem Besitz, ich habe verurteilende Menschen über Gedanken über andere Menschen. Ich spreche immer wieder Worte aus, die andere verletzen. Ich bin wütend, bin ungeduldig, ich bin geizig, ich bin faul. Irgendwie ist das ganz normal geworden. Und je mehr ich auf mich gucke, checke ich nicht, wie dringend ich das hier eigentlich brauche. Erst wenn ich meinen Blick auf Jesus richte. Und Jesus weiß das. Jesus weiß, oh, die Menschen sind oft wie der Pharisäer und checken es nicht. Und was macht er? Jesus ist sanftmütig. Jesus kommt zu dir und er streckt dir die Hand aus. Und das macht er einmal zum Pharisäer und zu der Frau. Er geht zu dem Pharisäer, obwohl er eigentlich verspottet wird, obwohl er weiß, dass die Pharisäer ihn irgendwann umbringen wollen, weil er den Menschen begegnen will. Und er geht zu der Frau. Oder die Frau kommt zu ihm, aber er beugt sich zu der Frau runter. Jesus möchte dir vergeben und Jesus möchte, dass du deinen Blick von dir auf ihn richtest. Und er ist voller Vergebung, auch dafür, dass wir immer wieder auf uns selber drauf gucken. Sanftmut bedeutet es, wenn ein Lehrer einem Schüler erklärt, zum wiederholten Male eine schwierige Aufgabe erklärt, ohne die Geduld zu verlieren. Er bleibt ruhig, freundlich und ermutigt ihn weiter. Das ist Jesus. Er ist von Herzen sanftmütig. Und jetzt die Frage, warum habe ich demütig und sanftmütig genommen? Das sind so ein bisschen ganz spezielle Begriffe. Ich habe die Begriffe genommen, weil diese Begriffe Jesus selbst gesagt hat, wie er ist. Es gibt eine sehr bekannte Stelle, die ich in dieser Woche, die mir sehr zu Herzen gefallen ist, und die möchte ich mit euch lesen. Die steht in Matthäus 11. Ihr könnt sie am Beamer mitlesen. Da steht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist ein sehr bekannter Vers. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ein so schöner Vers, weil wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wer ist Jesus für uns und was spricht Jesus uns jeden Tag wieder zu? Und da sagt Jesus: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist, was mich an Jesus fasziniert. Eine Demut, die ich nie ganz begreifen kann. Eine Sanftmut, über die ich sehr, sehr glücklich sein kann und die ich nicht ganz begreifen kann. Und dann spricht Gott zu mir, weil diesen Vers, glaube ich, können wir alle für uns selber anwenden: Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Obwohl Jesus Gott ist, dürfen wir zu ihm kommen, dürfen wir ihn berühren. Und er wird uns nicht abwimmeln. Und er sagt: Ich werde euch Ruhe geben. Es ist spannend, er sagt nicht: Ich werde alle deine Stürme irgendwie stillen. Ich werde nicht auf einmal, dass es dir machen, dass es in deinem Leben gut geht. Nein, ich werde dir Ruhe geben. Da, wo du jetzt bist. Ich stelle mir das immer vor, wie in der Mitte eines Wirbelsturms zu sein, aber gerade keinen Wind zu verspüren. Der Wirbelsturm ist um dich herum und trotzdem bist du in einem Punkt bei Jesus, wo du ihn gerade nicht so abkriegst. Vielleicht in seinem Schatten. Und dann steht da: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich finde es schon fast witzig, weil Joch, ich glaube, die meisten von euch wissen, was ein Joch ist. Ein Holzbalken oder eine Lederriemen, den man um den Hals oder über die Schultern von einer Kuh oder einem Ochsen legt. Und dann kann ein Ochse damit einen Wagen ziehen oder einen Pflug ziehen. Und er kann für einen Bauern arbeiten. Und Jesus sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was finde ich daran witzig ist, dass er danach sagt: Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Ein Joch ist für mich immer, das klingt nach viel Arbeit und es klingt nach, ja, als ob das relativ unbequem ist. Und dann sagt Jesus: Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Das Wort für sanft wird an anderer Stelle in der Bibel übersetzt mit freundlich, nett. An einer Stelle im Epheserbrief steht: Seid freundlich zueinander. Das ist dasselbe Wort. Also, mein Joch ist freundlich. Das finde ich cool. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und das fasziniert mich, dass wir einem Gott nahe kommen wollen, der uns entgegenkommt. Ich glaube, Gott will uns nahe kommen, weil er demütig ist und sanftmütig ist. Und uns fragt: Willst du von mir lernen? Lieber Simon Pharisäer, willst du von mir lernen? Ich bin für dich da. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir dürfen von ihm lernen und das brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit. Vielleicht ist es auch gerade diese Demut und Sanftmut. Wir haben heute Bundestagswahl. Ich hoffe, ihr geht alle noch wählen. Oder ihr habt es schon getan und ich wähle jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, ich wähle seit 8 Jahren. Die meisten von euch wählen viel länger, aber ich nehme gerade wahr, dass es in unserer Gesellschaft mehr Spaltung, mehr Hass und auch mehr Unzufriedenheit gibt als die Jahre davor. Vielleicht als jemals, in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich sehne mich eigentlich nach mehr von dieser Demut, anderen Menschen zu begegnen. Nach mehr Demut den Menschen zu begegnen, die ganz unten stehen, oder nach mehr Demut zu sagen: Ich weiß es gerade nicht. Ich habe nicht die perfekte Lösung. Und ich sehne mich nach Sanftmut, wo Menschen anfangen, miteinander zu reden und nicht übereinander. Ich sehne mich nach Menschen, die anderen Menschen begegnen auf Augenhöhe. Ich sehne mich nach mehr von Jesus. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen und was wir als Deutschland auch brauchen. Mehr von Jesus. Und dann streckt er uns die Hand aus und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und wir machen das jetzt gleich ganz praktisch. Ich frage euch, wollt ihr zu Jesus kommen? Kommt her zu mir. Nicht zu mir, kommt zu Jesus. Vielleicht steckst du gerade mitten in einem Sturm. Vielleicht bist du gerade voller Schuld und denkst dir, ich habe das nicht verdient, dass ich zu Jesus komme. Vielleicht bist du aber auch wie der Pharisäer und denkst dir, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich weiß gar nicht, was Jesus von mir will. Ich lade dich ein, komm zu Jesus und richte deinen Blick auf ihn. Und das wollen wir gleich machen mit dem Abendmahl. Die Helfer dürfen gerne schon nach vorne kommen. Wir feiern zusammen Abendmahl, weil es genau darum geht. Jesus streckt uns die Hand aus und fragt dich, willst du zu mir kommen? Willst du deinen Blick auf mich richten, wie diese Frau? Willst du dich daran erinnern, was ich getan habe am Kreuz? Willst du Gemeinschaft mit mir haben? Und willst du dich daran erinnern, dass ich all deine Sünden weggenommen habe? Dann komm zu mir und feier mit mir das Abendmahl. Jesus reicht uns Brot und Wein. Und das machen wir gleich. Ihr kriegt Brot und Traubensaft, um euch daran zu erinnern, dass Jesus euch die Hand ausstreckt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ihr dürft ihn berühren. Jesus schreckt nicht zurück. Jetzt ist es schwierig, Jesus so zu berühren, aber ihr habt was in der Hand. Ihr habt Brot in der Hand und ihr habt Wein in der Hand. Und ich lade euch ein, das ganz bewusst zu machen und während ihr das Abendmahl einnehmt, euch daran zu erinnern, dass Jesus für euch da ist. Dass Jesus vom Himmel her auf die Erde zu euch gekommen ist, um genau dich zu umarmen. Und er möchte dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und wir lesen in der Bibel, in der Nacht, da Jesus verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich möchte euch zusprechen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ihr seid eingeladen, Abendmahl zu feiern, Lobpreis zu machen, zu Gott zu kommen, am Rand für euch beten zu lassen. Nutzt diese Gelegenheit und kommt zu Gott.